Hallo, ich bin Florian. Ich konfrontiere mich heute mit dem Echte Papas Podcast, weil ich den nämlich produziere. Zusammen mit dem
Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dad. Und gemeinsam sind wir zwei die
echten Papas.
Ich bin leicht erkältet, genau.
Ja, das ich habe
den Huster jetzt weggeschluckt, sozusagen. Funktioniert nicht immer, aber in diesem Fall. Gut, okay.
Also. Sehr gut. Aber ich schlucke meine Frage nicht runter. Also ich vermeide meine Frage jetzt nicht, sondern ich stelle sie dir. So wie ja in jeder Folge. Und du hast ja zwei ältere Kinder.
Genau, 14 und 17 momentan.
Genau, jeder weiß eigentlich, der eigene Kinder hat, dass das eine heiße Phase ist. Eine heiße Phase nennt sich Pubertät. Ist ja sicherlich bei euch ein Thema aktuell, oder? Und da muss man dazu sagen, ohne dass wir auf das Thema Pubertät raus wollen. Spoiler.
Ah, okay, gut. Ja, dann lass mich nur so viel sagen. Ich will jetzt hier auch nicht zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern und irgendwelche Persönlichkeitsrechte verletzen. Aber die Pubertät hat durchaus ihre Herausforderungen. Und ich habe letztens tatsächlich in einem anderen Podcast, glaube ich, gehört, da wurde ein Psychologe, Mediziner, also ein sehr renommierter Experte zitiert, der gesagt hat, es wundert ihn, dass die Jugendlichen in der Pubertät nicht total verrückt werden. Weil da im Kopf wirklich so viel Umbaumaßnahmen vorgehen über Jahre. Also das ist unglaublich, was während der Pubertät im Gehirn der Kinder funktioniert.
Ach, das ist toll. Gut, toll ist das natürlich nicht, aber toll, weil das geht ja quasi auch auf unsere Folge heute. Wie schon gesagt, wir wollen nicht über Pubertät sprechen. Wir wollen stattdessen aber auch um eine Umbauphase physiologisch als auch psychologisch sprechen.
Genau, und zwar geht es um die, sag es ruhig,
Muttertät.
Muttertät, genau.
Und nicht Mutation und nicht Muttertät, sondern Muttertät.
Muttertät, genau. Und für dieses Thema haben wir gleich zwei Expertinnen eingeladen, nämlich die Natalia und die Sarah, die besser bekannt sind als Schwesterherzen-Doulas. Und da ploppt schon wieder die Frage auf, was ist denn bitteschön eine Doula? Also ich glaube, heute haben wir mit sehr vielen neuen Begriffen zu tun. Muttertät, Doula, mal sehen, was noch kommt. Aber ich glaube, das kennen uns die beiden am besten persönlich selbst. Werbung.
Hallo Marco, schön, dich in einem Werbeblock zu sehen.
Und zu hören. Vor allem zu hören, wir sind ja im Podcast.
Absolut. Du, sag mal, Marco, das wichtigste Datum in diesem Jahr kennst du, ne?
Ist dein Geburtstag.
Gewesen, nee.
Ist mein Geburtstag. Ist
auch gewesen, nee. Auch Ostern nicht und auch Weihnachten nicht, sondern es ist der 30. September 2023.
Der 30. September? Das ist auch noch nicht mal der Geburtstag meiner Frau und meine Kinder haben auch da nicht Geburtstag. Was ist am 30. September 2023, Flo? Verrat es mir.
Die Abgabe für deine Steuererklärung.
Oh, total fies, Mann.
Genau.
Gänsehaut.
Die du noch nicht hast.
Die habe ich noch nicht, nee. Wir sind jedes Jahr total spät dran. Aber dieses Jahr habe ich tatsächlich eine Lösung. Willst du wissen, welche?
Jetzt bin ich gespannt.
Okay, es gibt nämlich eine neue App, Steuerbot heißt die, und mit der kann man seine Steuererklärung ohne Vorwissen per Chat in nur 20 Minuten erledigen. Und das werde ich dieses Jahr mal versuchen.
Okay, und noch so?
Und noch so? Hat sich das noch nicht überzeugt?
Nee.
Okay, also nicht nur ich werde es dieses Jahr versuchen und es wird auch klappen, sondern mehr als 12 Millionen Menschen nutzen bereits Steuerbot. Also ich bin nicht der Einzige und wenn du mitmachst, wir sind nicht die Einzigen. 12 Millionen Menschen nutzen Steuerbot und brauchst du noch eine Überzeugung? Dann lass mich dir sagen, im Durchschnitt gibt es mit Steuerbot eine Steuerrückerstattung von 1.095 Euro. So, und das müsste dich jetzt aber tatsächlich überzeugt haben.
Ja doch, das klingt sehr gut und ich finde es sogar noch viel besser mit unserem Code PAPA, den man groß schreiben sollte, bekommst du einen Rabatt von 10 Euro. Das zusammen alles, das überzeugt mich schon doch sehr.
Okay, also man spart eine Menge Kohle und noch nie war die Steuererklärung so entspannt wie mit Steuerbot.
Sehr gut. Ja, dann haben wir das geklärt.
Genau. Ach so, nee, eins müssen wir noch sagen. Nämlich, wenn man noch Infos braucht zu Steuerbot, tippt man einfach auf den Link in unseren Shownotes. Da steht nochmal alles schwarz auf weiß, auch das Kleingedruckte. Und die Zahlen kann man da auch nochmal nachlesen. So, Jetzt aber weg von der Steuererklärung hin zu unseren Gesprächspartnerinnen. Ja, hallo, ich freue mich, dass wir heute gleich zwei Gesprächspartnerinnen haben im Podcast, nämlich die Natalia und die Sarah. Herzlich willkommen, ihr zwei.
Hallo zusammen.
Hallo.
Hi.
Wir haben es ja gerade schon kurz angekündigt, ihr arbeitet als Doulas. Und ich habe meinen kleinen Hausfrauen- und Hausmännertest gemacht und dabei kam heraus, die wenigsten wissen, was eine Doula ist. Könnt ihr dieses Berufsbild für uns noch mal ein bisschen genauer erklären?
Also ganz knapp, eine Doula ist quasi eine geburtserfahrene Freundin auf Zeit, die man engagiert. Und wir begleiten die schwangere Frau oder die Paare in der Schwangerschaft, wenn gewünscht auch zur Geburt und in der Zeit danach.
Also das heißt tatsächlich, ich bin schwanger und aus irgendwelchen Gründen wünsche ich mir da mehr Begleitung von außen als normal und dann engagiere ich euch schon im ersten, zweiten, dritten Monat.
Mhm, also sobald du, am besten sobald du weißt, dass du schwanger bist, einfach weil du dann länger was davon hast, klar von der Zeit her, dann sind wir einfach von Anfang an deiner Seite und geben dir praktische und mentale Unterstützung, bereiten dich vor auf die Geburt und beantworten alle deine Fragen während der Schwangerschaft, was ja hilfreich sein kann, vor allem wenn man das erste Mal macht und so in diesen Dschungel eintritt oder auch wenn du bereits erfahren bist und jetzt einfach besser weißt, was du brauchst oder was du gebraucht hättest vorher.
Und euer Job hört wann auf? In der Regel? Also das ist wahrscheinlich ja unterschiedlich von Klienten.
Ja, schwierig zu sagen. Also wahrscheinlich offiziell sind es 8 Wochen nach der Geburt, aber wir haben mit vielen Frauen auch noch länger Kontakt nach der Geburt.
Okay. Und was ist denn jetzt der Unterschied zwischen einer Doula und einer Hebamme?
Wir haben keine medizinische Ausbildung und machen auch keine Untersuchungen, Blutabnahmen etc., sondern wir sind wirklich rein emotional oder mental für die Schwangere oder die Paare da. Das heißt, es ist, ja, vielleicht reicht das schon als Erklärung. Also wir geben jetzt auch keine Ratschläge oder stellen keine Diagnosen. Ja.
Also würde das bedeuten, dass es Paare gibt, die beides haben, beispielsweise, ja, wenn sie
absolut.
Zum ersten Mal. Okay.
Das ist ergänzend. Also die Tätigkeit der Doula und der Hebamme wäre oder sehen wir als eine perfekte Ergänzung, um eine komplette Betreuung zu haben.
Okay. Ihr habt ja für den deutschsprachigen Raum einen ganz neuen Begriff geprägt. Und zwar den der Muttertät. Also ich muss das wahrscheinlich so deutlich aussprechen, weil wenn man ihn hört, ist es wahrscheinlich noch schwieriger, als wenn man ihn liest. Muttertät. Und also genauso wie der Begriff Doula nicht jedem geläufig ist, ist, glaube ich, der Begriff Muttertät erst recht niemandem geläufig. Vor allem den Hörern nicht. Aber könnt ihr auch unseren Hörerinnen das mal kurz erklären? Was ist Muttertät?
Also die Muttertät, die beschreibt den Übergang von Frau zur Mutter. Also genau diese Übergangsphase, die Zeit.
Ja, ihr könnt euch das vorstellen. Setzt sich ja zusammen aus Mutter und Pubertät. Und genau so ist vielleicht, also ist analog zu verstehen. Es ist eine richtige Entwicklungsphase, in der sich der Körper, die Identität, die Persönlichkeit und auch zwischenmenschliche Beziehungen verändern. Also sehr analog zu verstehen zu der Pubertät. Und es ist quasi eine Veränderung auf mehreren Ebenen. Den Körper, den kennen wir ja alle, das sieht man der Schwangeren an. Irgendwann spätestens.
Aber ihr beide habt ja tatsächlich den Begriff auch geprägt, ne? Also ich glaube, es gab einen englischsprachigen Begriff, der nicht so geläufig war und mit dem wahrscheinlich in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum auch wenig Leute was mit anfangen konnten. Und dann habt ihr überlegt, wie ihr das in unsere Sprache überbringt. Deshalb ist jetzt Tet von Mutter Tet ist tatsächlich an Pubertät ja angelehnt.
Ja, und es ist so, dass diese Entwicklungsphase das erste Mal in den 70er Jahren von Dana Raphael, übrigens eine Anthropologin, die auch das Wort Doula erfunden hat, lustigerweise, in den USA hat sie das erste Mal den Begriff Matrescence, angelehnt an Adolescence, also die Adoleszenz, verwendet. Und danach wurde es aber nicht mehr aufgegriffen, im Gegenteil zu dem Wort Doula. Der Begriff hat sich dann verbreitet. Aber Matrescence blieb dann erstmal einige Jahrzehnte versteckt, bis sich in New York dann wieder, diesmal aber eine Psychologin, diesen Begriff wieder herausgekramt hat aus der alten Bücherei in New York, in der Columbia University. Und sie hat dann angefangen, das im Studium sogar zu verbreiten und versucht, also das an die werdenden Eltern, vor allem Mütter, zu verbreiten, um ihnen zu erklären, dass das, was sie empfinden, total normal ist und dass es dafür einen Begriff gibt, dieses Matrescence. Und wörtlich übersetzt wäre das dann die Matreszenz. Und damit sind wir zuerst rausgegangen hier im deutschsprachigen Raum und haben gemerkt, okay, da war so eine Barriere, wie soll man das aussprechen? Dann war es sofort vergessen, weil wir ja auch eher Pubertät nutzen als Adoleszenz. Das ist für uns einfach nicht so geläufig hier. Deshalb haben wir dann überlegt, okay, den Begriff, den brauchen wir, das haben wir sehr schnell gemerkt, der hilft sofort, aber es muss was anderes her, Matreszenz funktioniert nicht so gut.
Okay, du hast gerade schon so ein bisschen Pubertät, hast ja jetzt mehrfach schon verwendet im Vergleich, gibt es denn trotzdem noch signifikante Unterschiede, auch zeitlich gesehen vielleicht? Oder ist es am Ende des Tages außer das Alter, in dem das stattfindet, alles gleich?
Naja, also ein wesentlicher Unterschied ist das Kind, das einen dabei begleitet.
Okay,
also
ja, das stimmt schon. Ja,
in dieser Übergangsphase nicht nur für sich selbst verantwortlich, sondern trägt auch noch die Verantwortung für dieses kleine Baby.
Und ihr könnt euch, also die Pubertät ist ja unausweichlich, da muss ja jeder durch.
Ja.
Mann, Frau, dich dafür entscheidest oder nicht, das passiert. Und die Muttertät wird getriggert durch diesen neuen Lebensabschnitt. Also sei es jetzt bei Frauen, die schwanger werden, die Schwangerschaft, also der Beginn der Schwangerschaft oder der Konzeption, quasi wenn die Hormone, weil es ist ähnlich wie die Pubertät auch hormongetriggert. Es gibt zwei Komponenten, einmal die hormonelle, die das Ganze in Gang bringt und dann die der Umwelt, also dieses Kümmern und diese tatsächliche Verantwortungsübernahme für einen neuen Menschen. Und das betrifft ja nicht jeden. Das ist schon, dem kann man ausweichen, wenn man sich gegen diesen Lebensabschnitt entscheidet.
Und die Intensität, also jetzt gibt's ja Menschen, die in der Pubertät ja ziemlich durchdrehen und andere, bei denen läuft es einfach relativ smooth irgendwie vorbei. So. Ist das dann in der Intensität halt quasi genauso, dass es Mütter gibt, die das vielleicht gar nicht so richtig spüren, dass das wirklich so von heute auf morgen und dann drin?
Ich denke, man kann das gut vergleichen, dass es wie in der Pubertät ist, super individuell. Also die einen spüren das intensiver, die anderen weniger intensiv. Und ich denke, dass es auch sehr damit zusammenhängt, wie diese Übergangsphase begleitet wird. Also beziehungsweise ich denke es nicht, ich bin mir sehr sicher, dass es auch damit zusammenhängt, wie gut das begleitet und unterstützt wird von außen. So wie in der Pubertät vermutlich auch.
Also bei dem Thema Pubertät bin ich momentan Experte, weil ich mittendrin bin, also nicht ich selbst, aber meine Kinder sind ja 14 und 17 und ich muss sagen, wir sind auch schon ziemlich lange in der Pubertät. Das dauert über Jahre und das ist jetzt auch nicht verwunderlich, weil sich ja irgendwie im Kopf der Jugendlichen so viel neu und sortieren muss, genau. Ist das tatsächlich bei den Müttern auch so hinsichtlich der der Gehirnarbeit, sage ich mal, und auch der Zeit?
Also es gibt eine Studie, die das sich angeschaut hat. Da wurde verglichen, da wurden MRT-Bilder, also Gehirnscans, verglichen von Frauen vor der Schwangerschaft, nach der Geburt und wurden verglichen mit Mädchen vor der Pubertät, in der Pubertät. Und da hat man festgestellt, dass tatsächlich sogar die strukturellen Veränderungen im Gehirn entsprechend stark sind. Es gibt Stand heute für die Wissenschaft, gibt es im Erwachsenenalter keine andere Phase, in der so eine Umwandlung oder Plastizität des Gehirns beobachtet werden kann, wie in der Muttertät. Also it is a thing, es ist nicht nur gefühlt und von Anthropologen irgendwie beobachtet, sondern wir können das auch am Hand vom Gehirn erkennen, dass eine Frau Mutter ist oder geworden ist. Also vor allem im Vergleich vorher-nachher.
Okay, aber wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, geht dieser Prozess ein bisschen schneller vonstatten als bei den Jugendlichen? Also weil die jugendliche Pubertät dauert ja wirklich 2, 3, 4, 5 Jahre.
Was die Veränderung im Gehirn angeht, ist es schneller deutlich. Ja, da haben wir einen kleinen Zeitraffer, weil ja auch dieses Kind sehr schnell da ist, um das sich dann gekümmert werden darf. Aber ich bin mir sicher, wenn man sich mit Neumüttern unterhält, dann ist dieses Ende der Muttertät quasi dieses Gefühl, angekommen zu sein in der neuen Rolle und zurechtzukommen mit den Gefühlen und der neuen Identität, sie werden nicht sagen, dass es nur Monate dauert. Das ist auch eher eine Geschichte, die Jahre andauert. Wie lange genau? Dazu gibt es aktuell keine Definition, was wahrscheinlich auch davon abhängt, dass es individuell ist. Dass bei den einen ist es irgendwie einfacher oder schneller, bei den anderen intensiver und dauert länger. Aber diese Veränderungen im Gehirn können Stand heute sogar 6 Jahre nach der Geburt noch nachgewiesen werden. Also die sind für immer.
Okay.
Also geht's ja doch länger.
Ja, erstaunlich lang. Und da stellt sich natürlich die Frage, wenn das so ein gravierender Veränderungsprozess ist, der ja jede Mutter auch betrifft und der ja auch dann diese Auswirkungen hat. Warum hören wir eigentlich erst so spät von diesem Begriff im deutschsprachigen Raum, füge ich mal hinzu, weil du hattest ja schon gesagt, dass in den USA man da schon ein bisschen weiter ist. Was ist da los? Warum, warum waren wir alle taub?
Ja, sehr spannend. Ich muss sagen, das hat mich auch sehr verunsichert. Als wir auf dieses Thema gestoßen sind und angefangen haben zu recherchieren und gemerkt haben, im deutschsprachigen Raum gibt es gar nichts.
Wann war das vielleicht? Also kannst du das so ein bisschen...
21.
Okay.
Mhm. Ja, also da gab es wirklich nichts. Es gab nicht ein Interview, nicht einen Artikel. Es gab übersetzt ins Deutsche diese Forschung mit den Gehirnscans, aber es gab nicht den Begriff. Es gab nicht, es wurde nicht erwähnt, dass es eine Entwicklungsphase ist und... Das hat mich sogar so verunsichert, dass ich mir dachte, ich übersehe hier irgendwas. Also das irgendwie was nicht stimmt, weil sonst hätte es ja, wir sind ja nicht die Ersten, die darauf treffen, auf das Thema. Es muss ja schon irgendjemand vorher darüber geschrieben haben. Und auch als ich versucht habe, einen Lehrstuhl zu finden, also eine Universität, die sich mit dem Thema irgendwie auseinandersetzt, dann kam immer nur so Pathologien Richtung Depression, also die postpartale Depression. Das ist noch etwas, was im Zusammenhang mit der Muttergesundheit irgendwie zu finden ist in Deutschland. Ansonsten bis dato gar nichts. Und also eine Erklärung, das sind ja nur Theorien, wir haben versucht, es uns irgendwie zu erklären. Eine Erklärung ist das natürlich altbekannte Phänomen, dass Frauengesundheit einfach nicht so im Fokus steht oder diese Themen nicht so viel Aufmerksamkeit und auch Budget bekommen. Und in den USA sowieso Forschung deutlich besser finanziert wird. Mhm. Dass es daran liegen könnte, dass es einmal ein finanzieller Aspekt ist und dann herrscht hier auch noch so ein bisschen mehr diese Erwartung, dass Mutterschaft und Mutterwerden einfach automatisch abläuft. Das ist so ein Prozess, für den wurden wir gemacht. Dazu sind wir geboren. Da muss man jetzt nicht weiter explizit forschen. Es sei denn, in diesem Kontext, da stimmt was nicht. Die Mutter ist krank, die hat eine Depression. Welche Auswirkungen hat das auf das Kind? Aber umgekehrt, welche Auswirkungen hat eine Geburt oder dieses Mutterwerden auf die Frau? Das ist hier scheinbar noch nicht spannend genug.
Okay, wenn dann jetzt wahrscheinlich die Forschung dahingehend noch nicht so ausgereift ist, ich würde trotzdem gerne noch mal so auf die Veränderungen hinzukommen, vor allen Dingen auf die mentalen. Mhm. Weil körperlich, glaube ich, da können wir einen Haken dran machen, das ist sehr schnell nachvollziehbar. Bei der mentalen ist das, also kann ich mir das so ein bisschen vorstellen, wie es werden dann die Instinkte mit ausgelöst, was Richtung Muttertier geht, also quasi wirklich auch dieses Kümmern, dass diese Verkabelung einfach stattfindet, oder wie kann ich mir das mit den Veränderungen mental noch vorstellen?
Die Bereiche im Gehirn, die verändert werden, die sind eher, also die kann man ja mappen, wie jeder im Bereich im Gehirn, und die werden der sogenannten Theory of Mind zugeordnet, das heißt der Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen, die zu lesen. Also okay. die Körpersprache, was wir auch brauchen bei dem Baby, weil es kann sich ja noch nicht ausdrücken. Also es kann uns ja noch nicht sagen, was es hat. Das heißt, es soll das vereinfachen, dass wir die Bedürfnisse von diesem Kind schneller lesen können und auch schneller lernen. Also das ist so dieses Gehirn, kann man sich vorstellen wie ein Ton, den man auspackt, und der ist ja noch erstmal frisch und formbar und wird ja mit der Zeit immer härter und die Flüssigkeit verschwindet und dann kann man das nicht mehr so gut formen. Aber Neuroplastizität ist eben noch dieser feuchtere Zustand, der formbarer ist. Und das passiert in der Schwangerschaft, weil du darauf vorbereitet werden sollst, wenn du dieses Kind bekommst, dass du möglichst schnell lernst, also schneller als Standard gesehen im Vergleich, dass du einfach schneller diese neuen Fähigkeiten, die du da brauchst, die wahrscheinlich auch ein bisschen individuell sind, je nach Kind, welche Fähigkeiten du genau benötigst, aber so zusammenfassend, wenn wir jetzt nicht einzeln auf alles, auf Gedächtnis und auf alles gehen wollen und Wortfindung, dann könnte man einfach sagen, das Gehirn wird plastischer, wird also formbarer, wird darauf vorbereitet, in kurzer Zeit möglichst viel zu lernen.
Mhm. Okay.
Und das Kümmern zu lernen, aber also nicht im Sinne von hier, jetzt wird ein Knopf angeschaltet und jetzt weißt du, was zu tun ist. Du lernst es nur schneller.
Mhm. Also es wäre wirklich mal spannend, sich da auch mit einem Psychologen wahrscheinlich zu unterhalten, weil am Ende ist es natürlich auch die Frage, welche Faktoren bringst du oder bringt die Mutter dann in dem Fall auch mit, also beispielsweise Empathie, weil das, was du ja ansprichst, ist ja eigentlich ein Stück weit auch eine empathische Fähigkeit, sich sehr schnell beispielsweise in dieses neue Lebewesen hineinzuversetzen.
Ja, wobei Theory of Mind ist eher noch dieser Perspektivwechsel, weniger okay. als das Mitfühlen, wie bei der Empathie, da fühlst du auch die Emotionen von dem anderen, und Theory of Mind ist, das können auch Psychopathen, die können sich hineinversetzen in dich, die wissen, was du hören willst, was du brauchst, aber sie fühlen das nicht, wenn du jetzt Schmerzen empfindest. Okay. Das ist jetzt ein sehr drastisches Beispiel, aber ich habe mich damit, ich habe da sehr viel recherchiert, weil ich das auch so als Empathie verstanden habe zuerst, aber dann gesehen habe, dass da ein Unterschied ist zwischen Empathie und diesem Perspektivwechsel. Es geht darum, schnell die Perspektive von anderen Menschen einnehmen zu können.
Also die Mütter bekommen eine neue Fähigkeit sozusagen oder erlernen sie. Tritt denn dafür auch irgendwas in den Hintergrund oder ist das eine zusätzliche Sache, die sie haben, oder wird da irgendwas verdrängt dann?
Na, das tritt schon was. Also es gibt schon eine Beeinträchtigung, zum Beispiel Gedächtnisleistung, Kurzzeitgedächtnis und auch noch nicht im Zusammenhang mit den Baby-Kontext. Also da gibt es auch Tests, wie das Gedächtnis funktioniert von Neumüttern. oder auch schon in der Schwangerschaft, wie gut sie sich Objekte merken können, die jetzt im Zusammenhang mit Babys sind oder Büroartikel. Da war so irgendwie, ich glaube, da war ein Locher, ein Stanzer und sowas, wie sie sich das merken konnten. Aber da müsste man jetzt in diese Studie nochmal genauer reinsehen. Da bin ich jetzt auch keine Expertin. Ich würde, aber man kann schon sagen, dass es zu Lasten von ein paar anderen Kompetenzen geht, die sich aber, so der aktuelle Forschungsstand, schon erholen.
Okay, ja. Die gute Nachricht für alle Hörerinnen.
Da würde ich gerne nochmal nachfragen. Es gibt ja diese berühmte Stilldemenz, von der man ja öfter spricht. Hat das was damit zu tun?
Ja, das könnte man ganz vereinfacht sagen. Wobei das ja nicht nur bei Stillenden auftritt. Ich weiß nicht, warum das in Deutschland Stilldemenz heißt, weil das heißt es auch im Ausland nicht. Das ist dieses typische Mummy Brain. Könnte man das?
Ja, genau. Okay. Das finde ich erklärt das eigentlich ein Stück weit besser, weil ich finde Stilldemenz, das ist sehr abwertend. Das ist sehr, finde ich sehr despektierlich.
Und auch nicht korrekt. Also es liegt nicht am Stillen.
Okay, kommen wir doch gleich nochmal zu einem weiteren Begriff, der so ein bisschen fragwürdig ist. Flo hat es gerade schon angesprochen, nämlich der Mutterinstinkt. Und wenn ich euch jetzt richtig verstehe, gibt es den ja eigentlich gar nicht nach der Muttertätstheorie, oder?
Mhm. Also dieses Konzept der Muttertät, also dass es eine Entwicklung ist, dass du etwas lernst, schließt es ja schon ein bisschen aus. Weil also vielleicht einigen wir uns darauf, was verstehen wir unter dem Mutterinstinkt, so den Definitionen. Und für uns ist ein Instinkt eine Fähigkeit, die in sehr kurzer Zeit oder sagen wir mal automatisch mit einem Ereignis eintritt und du kannst einfach etwas, ohne zu wissen warum, ohne es geübt zu haben.
Ja, im Grunde wahrscheinlich schon bevor dieses Ereignis eingetreten ist, oder?
Oder genau, es wird getriggert durch dieses Ereignis, aber du kannst es schon davor. Schauen wir ins Tierreich, da sind Instinkte ja noch sehr gut zu sehen. Bei Menschen ist es ja schon ein bisschen schwieriger, aber im Tierreich, ich weiß, der Frosch, der muss nicht üben, wirklich, wie er diese Fliege fängt, sondern der weiß, der sieht das Objekt, der Körper dreht sich automatisch, die Zunge schießt raus, klatscht und holt und auch das Schlucken, das gehört ja alles zu dem Instinkt dazu und der weiß, wie es funktioniert, ohne es je gemacht zu haben. Der Mensch ist auch bei der Nahrungsaufnahme, ich meine, wir sind super flexibel und komplex. Wir haben gelernt, dass wir in ein Restaurant gehen können, da Essen bestellen, einen Kühlschrank haben, was rausholen, kochen, also wir sind da viel flexibler in der Verhaltensweise und deswegen ist es ein bisschen schwieriger mit Instinkten bei Menschen. Aber was den Mutterinstinkt angeht, also da ist ja diese Vorstellung, du bekommst ein Baby, du kriegst es in den Arm und du weißt direkt, was dieser Mensch braucht, was er will und wie du dich um ihn kümmern solltest. Und das sagt die Muttertät, nein, es ist eine Übergangsphase. Du lernst mit dem Kind zusammen, was zu tun ist. Und du lernst diesen einen Menschen kennen. Und wenn du mehr Kinder hast, dann weißt du auch, dass nicht unbedingt dasselbe funktioniert bei beiden. Hm. Also eins wollte rumgetragen werden, das andere findet den Kinderwagen okay. Also jetzt als ein Beispiel. Das heißt, die Muttertät sagt, wir lernen das Muttersein. Diese Elternschaft, ja.
Mhm. Also ich bin absoluter Fan von dem Begriff. Schon allein, danke, weil ich jetzt gerade so im Nachhinein drüber nachdenke. Ich erinnere mich noch, bevor unser Sohn kam, waren meine Frau und ich noch in der Lage, zum Beispiel so Serien wie Walking Dead zu gucken. Das war alles danach nicht mehr der Fall. Also auch für mich nicht so. Und auf die Väter kommen wir ja später noch zu sprechen. Mhm. Aber auch für meine Frau war das einfach gar nicht mehr ertragbar. Also meine Frage, wie ist das denn, kann man das, also ist das etwas, was zurücktritt oder ist es das, was du vorhin ansprachst, dass dieses in andere Menschen hineinversetzen, dass das noch viel stärker wird? Hat das was vielleicht auch mit Mutterliebe zu tun, ganz platt gesagt?
Also das sind ja bestimmte Emotionen, oder die du jetzt beschreibst, und deswegen kannst du es nicht anziehen, oder?
Vermutlich. Also der Film im Kopf ist ja ein ganz anderer, wenn ich ein Kind habe, zumindest ging es mir so, als ohne Kind.
Ja, also eine Sache wie, vor allem wenn man das erste Mal Eltern wird, wie Angst, also dass man, oder Gefahren sehen, dass man da sensibler ist und empfindlicher ist, das ist auch etwas, das in der Forschung beobachtet wird und quasi nachgewiesen werden kann, dass das besonders beim ersten Kind, dass man dann so Alarmbereitschaft ist, auch was das Weinen angeht, was das Weinen vom Baby bei dir auslöst beim ersten Mal als beim zweiten Kind jetzt im Vergleich dazu. Und diese grundsätzliche Sensibilität oder wie könnte man sie nennen? Ich meine, eine Sache, eine so eine typische Muttertätscharakteristik, die man sagen könnte, sind eine erhöhte Gefühlsskala. Also die Hochs sind höher, die Tiefs sind tiefer oder auch ambivalente Gefühle, also widersprüchliches Empfinden zwischen Gott, du bist das Beste, was mir je passiert ist und wo ist der Ausgang hier? Wo ist die Tür? So eine Klassiker, Sarah, oder so die Einschlafbegleitung, wenn man sich das so...
Oh Gott, ja, schrecklich. Der Moment, wo man die Kinder ins Bett bringt und wütend daneben sitzt, weil sie einfach nicht schlafen wollen. Und sobald sie eingeschlafen sind, schaut man ins Bett und denkt sich, oh Gott, davon könnte ich noch 10 haben in dem Zustand.
Ja, das ist eine sehr schnelle Ambivalenzabfolge, ja.
Ja, und das verwirrt ja am Anfang, oder? Also das macht schon, finde ich, zumindest mir ging es so, dass ich mir dachte, okay, mit dir stimmt was nicht. Du hast gerade, bist du von mega wütend in hyper verliebt gewechselt. Irgendwas passt da nicht bei dir. Lass das mal anschauen. das kann ja nicht normal sein. Und ja, und auch vielleicht, dass man generell sensibler ist, was manche Themen angeht, bei bestimmten Werbespots oder auch Filmthemen, Serien eher dazu neigt zu weinen als vorher. Also es verändert schon deine Gefühlswelt.
Hm. Jetzt sind wir ja ein Papa-Podcast und deshalb wäre es eigentlich ganz interessant zu wissen, wie man als Vater, als Partner seiner Frau da vielleicht auch helfen kann. Also die hat ja jahrelang eine Großbaustelle im Gehirn, wenn ich das mal so übertragen sagen darf. Und du sagst ja schon selbst irgendwie, du wusstest selbst nicht, wie du mit deinen Gefühlen umgehst und was da mit dir vor sich geht. Und dementsprechend waren deine Handlungen vielleicht auch manchmal nicht so ganz nachzuvollziehen. Was und da steht man als Mann natürlich außen vor. Das tut man ja ganz oft in diesem Kontext, ja auch schon in der Schwangerschaft, ne? Da die Frau kriegt das Kind und man, wenn es gut läuft, fühlt man vielleicht noch die dritte, aber man ist ja immer außenstehender. Darum ist es ja so wichtig, dass wir diesen Podcast heute machen zu diesem Thema, damit auch der Partner die Frau besser versteht. Aber wie kann er sie denn auch unterstützen in dieser Zeit? Gibt ihr da, und ich meine, ihr begleitet als Doulas ja nicht nur die Schwangere und die Frau, ihr habt ja zum Einstieg schon gesagt, so im Grunde unterstützt ihr ja auch die Paare.
Also auf jeden Fall, es wäre schon mal ein guter Anfang zuzuhören und Verständnis zu haben. Wir benutzen das Wort Unterstützung nicht so gern. Also ich würde sagen, die Phase, diese Übergangsphase unterstützen als Partner. Das kann sehr hilfreich sein, wenn ihr schon Bescheid wisst auch darüber. Also was heißt Verständnis, Zuhören,
ohne Unterstützung? Ohne Bewerten. Ja. Also dass du jetzt ohne irgendwie da, wie, also weil das hört man auch, wie kann man denn wütend sein auf sein Kind oder so. Wenn da jetzt noch so ein Druck vom Partner kommt, das ist natürlich total kontraproduktiv. Einfach versuchen, ohne diese Gefühle und die... das, was die Partnerin beschreibt, zu bewerten, anzunehmen und zu verstehen, ja, also wie du es machst bei dem pubertierenden Kind. Du weißt, da passiert jetzt gerade, da ist diese Großbaustelle. Ich versuche das einfach für dich da zu sein und es dir nicht noch schwerer zu machen mit schlechtem Gewissen oder mit Druck. Ja, und dann super viel übernehmen, also gleich von Anfang an, teilt euch gleich von Anfang an auf. Ganz am Anfang ist es ja fast noch einfacher, weil die Frau ja tatsächlich nach der Geburt erstmal liegen sollte und sich ausruhen sollte. Das heißt, du kannst easy alles außer dem Stillen machen. Easy ist jetzt vielleicht ein bisschen gemein, aber damit ist gemeint, dass Übernimm das Wickeln direkt von Anfang an. Mach das sofort, weil sie sollte eh nicht lange stehen und sitzen, sondern erstmal liegen nach der Geburt, egal welcher Geburtsmodus war. Und diese Aufgabenteilung, weil, wie die Sarah schon mal gesagt hat, es geht auch darum, wie diese Übergangsphase begleitet wird, wie einfach es dir fällt oder wie schwer. Und eine gute Begleitung heißt, dass nicht alles an dir hängen bleibt, dass nicht alles du machen musst, noch zusätzlich zu diesen Veränderungen, die du da empfindest, noch den Stress zu haben, allein verantwortlich für alles zu sein. Hm. Und kein Verständnis zu bekommen. Das ist das, was und Mitgefühl wäre hier auch hilfreich. Das ist das, was hier die ganzen Umstände erschwert, weil auch wie in der Pubertät sind die Phasen dieses starken Umbaus im Gehirn, so man könnte sagen, vulnerable Phasen. Also du bist da besonders verletzlich und anfällig für, und das soll jetzt keine Schwarzmalerei sein, das ist Wissenschaft. Du bist da anfälliger für psychische Krankheiten wie Angst also Angststörungen oder Depressionen. Und man weiß, und deswegen forscht man auch in den USA überhaupt, also dafür wird das Geld ausgegeben, man möchte die Pathologien verhindern. Man weiß, wenn du gut unterstützt wirst in dieser Zeit und Verständnis bekommst und dir die Aufgaben teilen kannst, dass du dann besser dadurch kommst.
Hm. Kommen wir zu meiner Lieblingsfrage. Mhm. Wenn es eine Muttertät gibt, gibt es auch eine Vatertät? Vatertät, genau.
Geht noch schwieriger über die Zunge, Flo, oder? Als Muttertät.
Ja, total. Also es wird immer Pubertät, Muttertät, Vatertät. Wobei dann in der Konstellation geht das relativ schnell. Aber weil ich glaube, ich könnte mir vorstellen, also zumindest war das, muss ich ganz ehrlich gestehen, als wir im Vorfeld drüber sprachen, Marco und ich, haben gesagt, so wenn Natalia und Sarah kommen, also das muss definitiv besprochen werden. Müssen wir fragen, gibt's das eigentlich?
Ja, was sagt ihr denn? Habt ihr es gefühlt? Jetzt, wo ihr so ein bisschen das Thema gehört
habt. Total. Also ja. Ich weiß nicht, wie es Marco ging, aber mir ging es definitiv so.
Ja, also interessanterweise hatten wir vor ein paar Wochen den Christopher End zu Gast hier im Podcast. Ein Elterncoach, der gerade das Buch geschrieben hat, Eltern sein als Weg. Und also auch Vater sein als Weg. Und das heißt halt so, man kommt nicht als Vater oder als Mutter aus dem Kreissaal, sondern es ist ein Prozess, eine Transformation. Das entspricht ja auch eurem Gedanken der Muttertät. Nur, dass natürlich bei der Mutter irgendwie dieser Hormoncocktail noch dabei ist, ne? Und der ist bei Vätern ja auf jeden Fall nicht ganz so ausgeprägt. Ich meine, ihr seid die Expertinnen, aber weit scheint da ja schon einen Unterschied geben zu müssen, schon rein biologisch.
Ja, es gibt einen Unterschied, aber ich hatte, glaube ich, zu Beginn auch gesagt, dass diese Veränderungen durch zwei Faktoren getriggert werden. Einmal durch die Hormone, also quasi von innen, und einmal durch die Umgebung, durch das Handeln. Und es gibt eine Studie von Ende 22, also recht frisch. Da wurden Väter aus Kalifornien und Väter aus Spanien verglichen mit Nichtvätern in Bezug auf die Gehirnstruktur, ob sich da was verändert. Also quasi die Vatertät jetzt wirklich in der Neurologie. Und man hat Veränderungen feststellen können, signifikante Veränderungen. Sie sind ungefähr halb so stark wie bei der gebärenden Frau, sage ich jetzt mal, bei der Frau, die durch die Schwangerschaft geht und so. Aber man muss sagen, das ist auch noch ein kleines Sample und es ist so die erste Forschung in diese Richtung. Und sie haben auch einen Unterschied feststellen können zwischen den kalifornischen Dads und den spanischen Vätern, wodurch die Theorie oder die Hypothese entstand, die auch noch nicht bestätigt ist, aber dass besser oder mehr Vaterschaftsfreistellung, längere, also mehr Kontakt, mehr Engagement vom Vater auch zu einer größeren Veränderung führt. Also,
okay,
um jetzt das zusammenzufassen, es gibt eine Vatertät. Es gibt im Gehirn auch nachweisbar Veränderungen und auch hormonelle Veränderungen, gibt es auch. Im Blut kann das von Vätern. Hier haben wir aber eine Sache, und zwar, es geht um das, wie intensiv diese Veränderungen sind, hängt von dem Engagement ab. Also je aktiver du beteiligt bist an dieser Vaterschaft, umso mehr verändert sich bei dir und umso stärker ist es ausgeprägt, was ja auch Sinn macht, weil du könntest ja theoretisch schon in der Schwangerschaft abhauen. Dann wird bei dir nichts weiter Großartiges passieren. Wenn du aber da bleibst und dich aktiv kümmerst, dann wirst auch du verändert zu einem Elternteil. Weil es könnte ja auch sein, dass diese Natur braucht ja auch diesen Plan B oder braucht ja auch eine Größe mehr als nur eine Person, die sich um dieses Kind kümmert. Das sind ja viel zu viele Kalorien, die das Aufziehen eines Kindes benötigt. Da braucht es schon dieses Dorf. Mhm. Und deswegen wird auch bei Adoptiveltern, kann man das auch feststellen, also nicht biologischen Eltern, auch bei denen passiert eine Veränderung, wenn sie sich kümmern.
Okay, aber um das mal abzuschließen, also bei den Frauen läuft die Mutterschaft automatisch ab, allein schon durch den Prozess der Schwangerschaft angestoßen, und Männer müssen tatsächlich so Learning by Doing da einiges für tun, wenn sie es denn möchten. Und wenn sie, ich meine, das halt, man muss ja auch sagen, irgendwie, es hat auch viele Vorteile, ne?
Ja, aber das könnte man sagen. Und das gilt dann auch für Adoptivmütter zum Beispiel oder Adoptiveltern generell, wenn wir das Geschlecht. Dieses aktiv sich kümmern bringt auch Veränderungen unabhängig vom Geschlecht und unabhängig von diesem biologischen Prozess der Schwangerschaft und Geburt.
Mhm. Okay. Ich würde ganz gerne noch einmal kurz zur Mutterschaft zurückkommen. Ihr hattet am Anfang gesagt, so, das kann bis zu 6 Jahre dauern. Das ist jetzt aber, ist das tatsächlich eine Zahl, mit der ihr auch so arbeitet? Oder wenn man sagt, so, man würde die Mutterschaft gerne etwas enger einkreisen, gibt es da ein kleineres zeitliches Fenster sozusagen?
Also ich weiß gar nicht, ob Natalia meinte, dass diese Mutterschaft, diese Übergangsphase an sich 6 Jahre dauert. Ich habe das jetzt nicht so verstanden, sondern dass die Änderungen im Gehirn bis zu 6 Jahre danach noch anhalten, auf jeden Fall, kann man heute sagen. Ich glaube, wie lange diese Phase ganz genau dauert, das ist super schwer zu sagen und ist total individuell, wie auch in der Pubertät. Ich würde jetzt sagen, wenn ich jetzt darüber spreche, dass man schon 2 Jahre damit rechnen kann, dass es dauert, bis man sich so ein bisschen eingroovt. Heißt aber nicht, dass wenn jemand 3 Jahre braucht, dass es falsch ist, oder wenn jemand in einem Jahr schon total in der Rolle angekommen ist, das auch, also total individuell.
Okay, gut, dass ich da nochmal nachgefragt habe, das habe ich tatsächlich dann anders
verstanden. Weil diese Veränderungen konnten Stand heute in der Forschung 6 Jahre später noch nachgewiesen werden. Wir wissen nicht, ob sie noch länger nachgewiesen werden können, aber bei 6 Jahren sagt die, also diese Forschungsgruppe hat gesagt, okay, wenn wir das 6 Jahre später noch sehen, dann können wir davon ausgehen, dass es für immer bleibt, diese Veränderung im Gehirn. Aber diese, wie die Sarah gesagt hat, diese Phase, ich meine, wann genau hat es denn eure Pubertät aufgehört? Was würdet ihr sagen? In welchem Alter?
Das ist schwierig, oder? Ja, könnte ich auch nicht sagen. Wann war es vorbei? Wann war ich erwachsen?
Ja, gute Frage.
Manchmal denke ich, ich bin es heute noch nicht. Also es kommt immer darauf an.
Ja, und wenn man mal denkt, die Kinder verändern sich ja auch. Das heißt, die Anforderungen an einen verändern sich. Und ja, es ist wahrscheinlich auch nicht so linear. Es gibt Zeiten, da denke ich mir, okay, jetzt bin ich angekommen, jetzt komme ich klar mit dieser Rolle. Und dann gibt es Sachen, wo ich mir denke, boah, völlig überfordert wieder.
Gerade die Übergangszeiten, ne? Von der Kita in die Schule irgendwie. Mhm. Von der Grundschule in die weiterführende Schule, oder also es gibt ja immer diese Meilensteine und
die Meilensteine sind so eine Richtung, an der man sich orientieren kann, aber grundsätzlich kannst du ja schon sagen, so dieses größte Sturm- und Drangphase hört irgendwann hier auf und dann passt man sich halt immer noch weiter an mit den kleinen Menschen, die dann immer größer werden.
Aber wie ist es denn mit Kind Nummer 2 und 3? Wird das dann nochmal, kriegst du ein Update?
Gute Frage.
Also, oder ist es egal?
Es gibt jetzt wenn ich wenn wir in die Wissenschaft schauen und die Forschung, dann gibt es dazu noch nichts. Es wird immer alles mit Erstmüttern und Erstvätern getestet. Ich weiß, dass da eine Forschung läuft, aber es gibt noch keine Ergebnisse, und auch bei Nagetieren, die dann oft so alternativ verwendet werden in der Forschung, weil das einfach viel schnellere Zyklen sind, sieht man, dass da auch beim mehrgebärenden Mäusen, Ratten, was passiert im Gehirn, aber nicht mehr so stark. Das heißt, diese größte Veränderung ist beim ersten Mal, so Stand heute, und die weiteren Schwangerschaften werden dich nicht mehr so umwerfen.
Das erklärt, warum dann 2 und 3 eigentlich immer nur noch mitlaufen. Teilweise nicht mehr die den Fokus und die Aufmerksamkeit bekommen, die das Erstkind meistens kriegt.
Naja, du hast ja auch andere, du hast ja schon Kompetenzen, die du beim ersten Mal erstmal erwerben darfst. Und da, also dich wird wickeln oder so.
Das stimmt natürlich, klar. Die Basics, die hast genau. du drin. Ja.
Es ist noch natürlich ein Individuum, das da gekommen ist, auch beim 2. und 3. Mal, das man erstmal kennenlernen darf. Aber so basic parenting skills, würde ich sagen, sind drin.
Hm. Ich muss noch ganz zum Abschluss eine Frage stellen. Also, weil wie ist denn das zum Beispiel, jetzt eine etwas ernstere Frage, aber bei Fehlgeburten sozusagen.
Ja.
Da gibt es ja auch schon einen Anstoß.
Auf jeden Fall.
Der dann einfach mit der Fehlgeburt dann auch halt einfach ein Prozess, der dann angehalten wird. Ist das richtig?
Also mit Sicherheit gibt es einen Anstoß. Es gibt auch da keine Forschung dazu. Das muss ich vorab sagen, weil das habe ich mir auch schon oft selber, wollte ich das wissen, wenn ich diese Frage schon gestellt habe. Und mit Sicherheit kann man sagen, dass Frauen, die eine Fehlgeburt erlebt haben, schon Eltern sind. Also dass das nicht, dass man nicht sagen kann, dass das danach vorbei ist. Das macht mit dir was, das verändert was und es hat auch schon einen Prozess losgetreten. Inwiefern das jetzt neurologisch zu sehen ist, kann ich keine Aussage treffen, weil es dazu keine Studien gibt. Hat man sich nicht angesehen. Das sind alles abgeschlossene Schwangerschaften und Geburten, die man da betrachtet hat. Aber ich denke, dass jeder, der oder jede, die damit Erfahrung hat, und es wird auch, also auch den Partner betreffen, dass das mit einem etwas macht. Auf jeden Fall.
Gut.
Also, verändert nachhaltig. Ja.
Wir sehen, dass irgendwie da noch ganz viel Forschungsbedarf, glaube ich, auch ist auf diesem Gebiet. Auch wenn ihr sagt, dass in Amerika das schon ein bisschen weiter ist. Aber das heißt ja nicht, dass wir nicht hier auch noch aufholen können und nicht immer über den großen Teich schauen müssen bei den Ergebnissen, sondern auch unsere eigenen Ergebnisse einfahren können.
Na, es gibt definitiv genug Fragen, die noch zu klären sind.
Ja, auf jeden
Super
Fall.
Super viele, ja.
Die wir leider nicht in diesem Podcast mehr.
Nein, also nicht.
Aber Flo, hast du noch eine ganz dringende Frage? Sonst würde ich unsere Abschlussfrage mal anbringen.
Geh ruhig.
Gut. Mach. Okay, also. Die Abschlussfrage ist nämlich immer die gleiche. All diejenigen, die den Podcast vielleicht öfter hören, wissen, was jetzt kommt. Und zwar haben wir auf Spotify eine echte Papas-Playlist, die von Gast zu Gast und von Gästin zu Gästin anwächst. Und zwar darf jeder sich ein Lied wünschen, idealerweise eines, das zum Thema dieser Folge passt, muss aber nicht sein. Und da ihr 2 seid, dürft ihr natürlich 2 Lieder euch wünschen.
Ach Gott, 2, darauf haben wir jetzt nicht vorbereitet.
Na gut, okay, dann will ich euch auch nicht in die Patrouille bringen, aber also auf jeden Fall, 1 ist auf jeden Fall gesetzt. Welches Lied darf auf die echte Papas-Playlist von Spotify und warum?
Also wir haben uns für Bohemian Rhapsody von Queen entschieden.
Einmal wegen dem Intro, wie es beginnt, ja. Mit Mama. Also ich erspare euch jetzt die gesungene Version, aber hier ist sehr auffällig, das Wort am Anfang. Und dann ist das, haben wir uns überlegt, dass dieses Lied ja perfekt diese ambivalenten Gefühle in der Muttertät, also weil es ist ja ruhig, langsam, schnell, wild, alles.
Ja, eine super Songauswahl und wir belassen es einfach bei diesem Lied und laden euch irgendwann nochmal ein und dann könnt ihr das 2. Lied anbringen.
Okay, gut. Dann bringen wir 3 mit.
Dieser Queen-Klassiker kommt auf die echte Papas-Playlist von Spotify, die ihr abonnieren könnt. Genauso wie diesen Podcast selbst. Achtung, jetzt kommt Werbung. Abonniert uns, bewertet uns, aber das Wichtigste ist mir persönlich, hört uns und erzählt weiter, wie es euch gefallen hat und schreibt uns auch gerne eine Mail, wenn ihr eine Frage habt zu dieser Folge oder generell zu den echten Papas und der Flo weiß auch immer, wohin diese Mail geht.
Genau, an podcast@echtepapas.de.
Ah, wie auswendig gelernt, genau. Und weil wir gerade schon so schön Werbung machen, nochmal ganz kurz zu euch zurück. Ihr seid ja heute im Grunde das Wichtigste in diesem Podcast. Wo findet man euch? Wo findet man mehr zum Thema Muttertät, wenn man darüber wissen möchte? Also abgesehen davon, dass ihr sitzt in München, das heißt, eure Klienten betreut ihr wahrscheinlich in erster Linie vor Ort, oder?
Ja. Wir begleiten Geburten in München, richtig, nicht in Hamburg. Das wäre ein bisschen weit für die Rufbereitschaft.
Naja, im Zuge von Corona und Remote und so könnte man das ja auch.
Eine Zoom-Doula.
Ja.
Genau, das stimmt. Es wäre auch möglich. Ja. Aber es ist schon besser, wenn man da live dabei ist. So empfinden wir es. Wir sind sehr relativ aktiv auf Instagram unter Schwesterherzen Doulas.
Schwesterherzen.doulas.
Ah, danke. Also die Schwester kann's. Ich habe auch hier jemanden, der das besser kann. Und die E-Mail-Adresse, Sarah?
Schwesterherzen-doulas.de.
Super Team. Gut, also und da erfährt man mehr über euch und tatsächlich auch mehr über Muttertät. Und ich weiß, ihr habt ja jetzt ja auch schon an mehreren Büchern mitgewirkt, beziehungsweise eure Expertise da reinfließen lassen.
Und also die Webseite bei uns und unsere Homepage hat einen extra Reiter zur Muttertät. Auf Instagram gibt es auch immer wieder neben Geburtsthemen auch Beiträge zur Muttertät und bei den Büchern, das ist ein gutes Stichwort, weil da kann man sich ja tatsächlich endlich was anlesen. Das war ja eben 21 noch, schien das sehr weit weg. Und zwar das Buch Mythos Mutterinstinkt zum Beispiel von Annika Rösler und Evelyn, verzeih mir den Nachnamen.
Eigner, aber da ist noch ein
Aber in diesem Buch, das ist jetzt das Neueste, das Letzte, was jetzt rausgekommen ist, dass Muttertät auch mehr als ein Kapitel widmet. Also da kann man sich nochmal und auch fantastisch zu den verschiedenen Studien verdaulicher macht und erklärt, schön über Eltern gemacht wurden. Und von Jana Heinicke aus dem Bauch heraus, da findet man auch ein Kapitel zur Muttertät und dann gibt es ein Buch, das heißt so, Muttertät, wenn sich plötzlich alles anders anfühlt.
Okay, also, es tut sich was.
Es tut sich was, ja.
Genau. Und an dieser Stelle nochmal vielen Dank, dass ihr da so beitragt, dass sich was tut zur Muttertät. Und ja, ich hoffe einfach, dass ihr irgendwann auf eurer Website nicht nur einen Reiter Muttertät habt, sondern auch Vatertät, weil ich glaube, das haben wir heute jetzt nur angerissen, aber ich habe so das Gefühl, darüber könnte man auch nochmal explizit sprechen.
Gut. Auf jeden Fall. Wenn es zu wenig Forschung über Mütter gibt, dann könnt ihr euch vorstellen, dass die Väter noch noch mehr auf der Strecke bleiben.
Wir wissen.
Das stimmt allerdings.
Gut. Ja. Dann kann ich eigentlich nur sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr bei den
Experten
wart. War total informativ. Und ich hoffe, jeder hat was da rausgenommen. Okay. Wir hören uns hoffentlich bald wieder zum Thema Muttertät und alle Hörer und Hörerinnen hören wir in 2 Wochen hoffentlich wieder.
Bis in 14 Tagen.
Viele Grüße, macht's gut. Tschüss.
Ciao.